Ich freue mich sehr, euch heute die erste Ausgabe des WDCast zu präsentieren. Der WDCast ist das neue Podcast-Format der World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 in Kollaboration mit dem DDCast des Deutschen Design Clubs. Wird die Kraft von Design unterschätzt? Was kann Design für die Demokratie leisten? Zum Auftakt unseres neuen Programms widmen wir uns den Zusammenhängen zwischen Gestaltung und Gesellschaft. In dieser ersten Folge hört ihr dazu einen Impuls der Präsidentin des Goethe-Instituts Gesche Joost und danach ein Gespräch zwischen meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch und unseren Gästen Vera Bauer von Civic City und Philipp Cartier von Gestaltungszentrale Politik, die beide mit Projekten im Programm von World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 vertreten sind.
Tja, was kann Design für die Demokratie tun? Das ist natürlich eine total gute und wichtige Frage und die Antwort ist ganz schön viel. Vielleicht, wenn wir in der Geschichte ein Stück zurückschauen, auf die HFG Ulm, die Hochschule für Gestaltung, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und die hatte genau diese Aufgabe und Mission. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie ne, Nachkriegsdeutschland, die Nazizeit hat einfach die Gesellschaft vollkommen in Trümmer gelegt, was Moralvorstellung, was ein Deutschlandbild angeht. Also wir haben eigentlich neu gestartet nach dem Zweiten Weltkrieg und auf diesen Trümmern standen kluge Leute, Designerinnen und Designer und haben gesagt, wir brauchen eine Hochschule für Gestaltung, die dieses demokratische Neuaufbauen auch durch Gestaltung vorantreibt. Und das finde ich einen total spannenden und leitenden Gedanken. Es ging ja immer auch darum, durch Gestaltung auch ja Menschen zu ermöglichen, ein gutes, inklusives, vielfältiges Leben zu führen, das durch Objekte, Prozesse, durch bestimmte Abläufe auch zu ermöglichen. Dafür stand die HFG Ulm und ist auch in der Designtheorie natürlich sehr weit gegangen, hat eigentlich erste Gedanken auch zur Designforschung formuliert, die mich heute auch leiten. Insofern ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel für Design für Demokratie. Und heute gibt es natürlich viele vielfältige Verwicklungen und Einmischungen, die finde ich sehr, sehr gut. Also über Social Design oder Transformation Design oder alles, was auch in Richtung Inklusivität geht. Insofern ist das, glaube ich, eine treibende Kraft. Und dieses Momentum als Designerin entwerfend auf die Welt zu blicken, also wirklich zu schauen, was sind eigentlich mögliche Zukünfte und das nicht nur theoretisch oder abstrakt zu machen, sondern durch Manifestationen, durch Services, durch eben Gestaltung. Und das wünsche ich mir in der Demokratie und in der Politik manchmal mehr. Ich glaube, das kann dem Ganzen sehr, sehr gut tun und es sehr konkret auch im Alltag verorten. Also Design und Demokratie gehören ganz, ganz eng zusammen.
Gesche Joost spricht ja von der Institution HFG als Treiber der demokratischen Entwicklung der Nachkriegszeit. Philipp, kann man das so stehen lassen, also die Institution?
Ja, das also sie hat natürlich schon sozusagen eine richtige Institution rausgegriffen, die früh da angesetzt hat und diese Begriffe zusammengebracht hat, erstmal Demokratie und Design. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Bewegungen, die dem parallel liefen, dem auch vorliefen, dem nachliefen. Also das lässt sich jetzt nicht nur an der einen Institution glücklicherweise festmachen. Es gibt tolle Projekte wie die Anwaltsplanung in den USA zum Beispiel, die auch ganz früh versucht haben, durch Design demokratische Aushandlungsprozesse irgendwie in Planungsprozessen, in architektonischen Planungsprozessen irgendwie mit einzubringen. Es gibt viele neue Projekte, die das auch probieren. Also da gibt es zum Glück wesentlich mehr, gerade international. Also in Großbritannien zum Beispiel gibt's schon lange das Design Council. Also da ist Design auch richtig institutionell politisch verankert und nicht nur als externer Akteur. Gleich ist es in den skandinavischen Ländern. In Finnland gab es lange das Helsinki Design Lab, in Dänemark das Mind Lab. Also da gab es viele andere Organisationen auch international, die da auch zu beigetragen haben.
Es gibt von gibt ja diesen Reader von World Design Capital, der diese 10 Handlungsfelder darstellt. Und da gibt es einen Text von Lena Marbacher, die schreibt eben in diesem Reader, der den bezeichnenden Namen hat, was kann Design denn schon ausrichten? Nur dazu sagen, das ist natürlich ein provokanter Titel, schreibt sie, zu denken, Organisationen müssten demokratischer werden, ist falsch. Nicht demokratisch, sondern demokratiesichernd müssen sie sein.
Ach, ja, ich stöhne schon wieder. Ich bin ja wirklich echt kein netter Zeitgenosse. Ne? Aber eigentlich vielleicht eben genau deswegen, weil für mich, und das ist ja vielleicht auch das Projekt, das wir jetzt für Design Capital, Anti-Capital, Design Capital vorgeschlagen haben, nämlich, dass wir überhaupt auch erstmal einen gewissen State of the Art machen müssen, wovon wir denn reden, wenn wir dieses Wort benutzen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist eine autoritäre Demokratie, wird der Faschismus im Rahmen demokratischer Systeme installiert. Also man braucht einfach überhaupt erstmal Bewertungskriterien für das, wovor man steht. Und wenn man dann mal sich so ein bisschen Hilfe suchen, die Indizes anschaut, die Demokratieindex, dann ist der meistzitierteste Demokratieindex auch in allen von den meisten Universitäten der von The Economist herausgegebene. Also von einer Wirtschaftszeitung, die in Großbritannien ihren Sitz hat. Und die hat irgendwie das mal den ersten entwickelt. Und das ist immer noch eine Referenz. Und das finde ich extrem spannend zu gucken. Natürlich hat dann Bertelsmann Transformationsindex und so. Es gibt verschiedene Indizes, die sich inzwischen vermittelt haben. Aber es ist doch interessant, dass sozusagen von der Logik her, wo investiere ich am besten, ein Index, Demokratieindex entwickelt wurde. Also man sieht sozusagen Demokratie als eine Staatsform, die eine ökonomische Sicherheit oder nicht bietet für Investitionen. Und welchen Demokratiebegriff hat man denn dann dahinter? Und da kommt man vielleicht sehr schnell zu einer autoritären Demokratie. Also ein kontrollierter, konsumierender Bürger, der am besten online bestellt und nicht auf die Straße geht.
Das ist eure Gestaltungszentrale Demokratie nimmt ja, also allein schon der Titel, sagt ja nicht zwingend, dass sie Demokratie gestaltet, sondern es ist eine Gestaltungszentrale, die, sagen wir, den Kontext hat. Also so lese ich den Titel zumindest. Also, und es ist ja keine Dienstleistung, wir gestalten Demokratie oder was auch immer. Was ist denn euer Grundverständnis?
Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen, weil ich auch diese Messbarkeit von Demokratie, die gerade angesprochen wurde, total interessant finde, weil da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Indizes, die dann aufgerufen werden. Du hast gerade schon den von The Economist genannt. Aber auch die Frage, was denn eigentlich das Ziel ist, und zum Beispiel bei uns, im Diskurs wird häufig auch die Schweiz genannt als Positivbeispiel, ne, weil die irgendwie viele direktdemokratische Elemente haben. Wenn man dann aber mal fragt, was da eigentlich die Wahlbeteiligung ist, dann liegt die teilweise unter 10% bei diesen direktdemokratischen Elementen. Und denen fällt der Kiefer runter, wenn ich denen erzähle, dass wir in Deutschland bei der letzten Wahl unseres Parlaments über 84% Wahlbeteiligung hatten. Ne? Also da ist dann auch wieder die Frage, was ist jetzt demokratischer? Also das gibt's halt einfach nicht, ne? Diese Abwägung gegeneinander und innerhalb solcher Ebenen, glaube ich. Deswegen finde ich das total spannend, wenn das immer in Zahlen gegossen wird. Damit kann ich als Designer auch gar nicht so gut umgehen, wenn überall immer eine Prozentzahl hintersteht. Aber zu deiner Frage, also vielleicht auch kurze Ergänzung, wir sind die Gestaltungszentrale Politik und ich glaube, da machen wir schon sozusagen den wichtigen Punkt, dass wir eben an der Politik arbeiten wollen. Und Politik ist natürlich ein Teil des demokratischen Gesamten. Es ist halt so ein bisschen der Funktionskörper, der irgendwie gewisse Rahmenbedingungen des demokratischen Zusammenlebens irgendwie organisiert und der uns auch als die demokratische Basis, als das Souverän, das Volk irgendwie repräsentiert. Und da wollen wir ansetzen. Und das Ganze fußt so ein bisschen auf der These, dass es eine neue demokratische Gestaltungskultur bräuchte. Und Was wir darunter verstehen, ist eben die Art und Weise, wie demokratisch zusammengearbeitet wird, ist relativ komplex. Wir haben nicht die eine Person, die da oben steht und einfach eine Entscheidung trifft und dann wird das gemacht von allen anderen, die in diesem Land leben, sondern es ist eben eine komplexe Aushandlung, Gestaltungsprozess. Und wie der abläuft, das ist unserer Beobachtung nach, nicht nur unserer, sondern auch derer vieler politikwissenschaftlicher Studien, so ein bisschen aus den Fugen geraten, weil es einfach nicht mehr zu den komplexen Problemstellungen passt, die irgendwie uns da aktuell erwarten. Und weil halt eben auch dieses Bild von, da gibt's eine Lösung und dann ist ein Thema abgehakt, einfach keine ist, die sich irgendwie in politischen Problemen durchträgt. Und da glauben wir eben daran, dass es dann ein neues Bild eines demokratischen Zusammenarbeitens auf dieser politischen Ebene bräuchte.
Wenn wir jetzt mal von, also Vera, bei Demokratie von dem Nomen wegkommen und zu so einem attributiven Ansatz, also demokratisches Gestalten. Ne? Wie brauchbar ist denn in deinen Augen der Begriff, ich meine, der ist relativ weit ausdiskutiert, aber man hat immer wieder, das kriegt man damit zu tun, fragt sich dennoch, was ist denn jetzt das demokratische Gestalten in der Unterscheidung zu nicht demokratischem Gestalten?
Ja, also ich kann leider noch nicht weg vom Demokratiebegriff, weil ich kann natürlich nur dann, und das ist ja das Problem, also dass ich dann, wenn ich sozusagen, okay, jetzt habe ich genug über Demokratie diskutiert, jetzt gehe ich mal zum Gestalten. Das passiert eben sehr oft. Und dann mache ich demokratisches Gestalten. Das man muss erstmal sehr lange streiten, bevor ich das und den ersten Teil des Wortes so weit definiert und gefasst habe, bevor ich dann eigentlich sagen kann, welche Gestaltung will ich denn? Weil sonst gestalte ich auch Waffen als Social Design. Apropos Design Council will ich. Gibt es eine ganze Sektion, die sich wie töte ich in Manifestation humaner, nicht Geschosse, die wieder vom Körper abspringen. Und also ich will nicht ins Detail gehen, aber es ist schon verrückt, was wir unter den Label finden können. Und deswegen bin ich so sehr dafür, dass wir noch mehr über unsere Adjektive oder dass wir mehr präzisieren, was wir meinen. Weil sonst mache ich zwar im Kleinen sehr gute Arbeit, aber ich bin im Großen und Relationalen vielleicht extrem asozial, antidemokratisch und ausbeutend oder ausschließend sogar. Aber ich bin in meiner kleinen lokalen Initiative wunderbar brav demokratisch. Und ich glaube einfach, dass man sich das in unserer Zeit nicht mehr leisten kann, dass man, wir reden von lokal, aber man oft, also was ich sehe im Moment, ist eigentlich so ein Rückzug auf die kleine Einheit, weil das andere ja so komplex und unbeherrschbar ist. Und dann wird man zwar brav im Kleinen und man wirkt vielleicht auch ein Stück, aber ich glaube, man kann das eine nicht ohne das andere verbinden. Und damit antworte ich schon auf deine Frage, was das Gestalten anbelangt, dass wir einfach noch viel mehr relational gestalten müssen. Und ich will nur vielleicht, also wenn ich schon diese Indexes benannt habe, zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen 20 Jahren wurden so wenig Staaten demokratisch regiert wie heute. Das ist eigentlich eine verrückte Bilanz. Das denkt man nicht, weil die Wahrnehmung irgendwie atmosphärisch eine andere ist. Dass irgendwie 63 Demokratie mit einer Bevölkerung von 3 Milliarden Menschen, 74 Autokratien mit 4 Milliarden Menschen gegenüberstehen. Das ist nur mal so ein, dass man mal so ein Gefühl kriegt, wo hinein wir gestalten, wenn wir lokal schön gestalten, aber das globale, planetäre und internationale vergessen. Und das finde ich, das ist mein Appell.
Also es ist ein richtiger Punkt und es ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ich nehme das jetzt auch mal mit. Es ist ein Thema für uns, eben auch für das World Design Capital, sozusagen diese Grundlage oder diesen großen Rahmen auch stärker zu diskutieren. Ich möchte jetzt noch ganz gerne nochmal beim Philipp auf deine eigenen Arbeiten auch nochmal kommen. Du hast ja eine ganze Reihe von Designarbeiten, die du sozusagen auf deiner Website auch zeigst, also die wirklich von klassischen Objekten bis hin zu eben so Lucius Burkhardt-artigen Design ist unsichtbar geht. Das ist eine sehr breite Spanne. Also deine eigene Designpraxis, da würde ich ganz gerne mal ganz kurz was dazu hören, weil das hat jetzt zwar mit der Gestaltungszentrale erstmal vermeintlich nichts zu tun, für mich aber schon, weil es natürlich auch zusammenhängt. Das sind zwei Teile deiner Arbeit.
Ja, noch ein Kommentar vielleicht. Also ich habe auch immer wieder das Problem damit, auf welcher Ebene Demokratie eigentlich wirkt und wo sie auch spürbar wird. Und das ist ja so ein bisschen auch das Problem, was irgendwie alle Studien attestieren, wenn es um Vertrauensverlust in Politik und Demokratie geht, dann geht es um die verlorene Selbstwirksamkeit. Und es ist eigentlich so der Kern irgendwie von Demokratie, dass ich als Einzelne aktiv sein kann und merke, dass da was passiert, wenn ich andere finde und irgendwie Kollektive bilde und wir gemeinsam was bewegen. Und das funktioniert natürlich wesentlich besser in einem kleineren Maßstab. Also das jetzt überhaupt nicht dagegen sprechen soll, dass man sich natürlich irgendwie immer in seinem Kontext positionieren muss. Aber es ist natürlich schon eine Frage davon, wenn ich mich jetzt hier ganz lokal für irgendwas einsetze und mit Menschen mich zusammentue und wir von uns behaupten, demokratisch zu arbeiten, ob ich das immer in den Kontext setzen kann und ob das auch das überhaupt zugänglich macht, in welchem globalen Kontext das jetzt steht, ne? In welchem globalen demokratischen Kontext. Und ich glaube, so ein bisschen die Diskussion verliert manchmal auch daran, dass wir uns zu sehr um das Globale und zu wenig um das Lokale kümmern. Aber das ist dann auch wieder nur meine Perspektive. Genau, zu deiner Frage. Also genau, ich bin eigentlich Produktdesigner. Ich habe Produktdesign studiert, relativ klassisch, handwerklich das Ganze gelernt, habe Möbel entworfen, habe digitale Apps gebaut, entworfen und hatte da nie irgendwie die Ambition, dass das jetzt demokratisch ist oder demokratiefördernd oder stärkend oder bewahrend oder sonst irgendwas, sondern das war einfach eine Leidenschaft. Und mein Weg zur Arbeit an Demokratie ist sozusagen über die Politik gekommen, also weil sozusagen politisches Engagement immer ein Thema war und das irgendwie immer parallel lief und man sich in irgendwelchen Initiativen, die man inhaltlich spannend fand, mit eingebracht hat, häufig als Designer in Form von, man baut irgendwie Grafiken und macht Webseiten und sowas. Das war dann thematisch immer wichtig, aber jetzt von der Arbeit nicht relevant. Und bei mir hat sich das einfach irgendwann gedreht, dass ich gemerkt habe, mit der Arbeit, die ich hier mache, also dieses Studium, ich hatte ein wahnsinnig tolles Studium, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber dann sozusagen der Einstieg in die berufliche Realität war halt dann einfach zu merken, das, was ich hier mache oder vieles von dem, was ich hier mache, ist überhaupt nicht förderlich für dieses gesamtgesellschaftliche Zusammensein hier. Wenn ich jetzt noch einen Tisch entwerfe, ist die Frage, ist das eigentlich, braucht es den oder gibt es irgendwie schon genug andere Tische? Und das war dann einfach ein innerer Konflikt, der begleitet von viel guter Designtheorie irgendwie dazu geführt hat, dass ich eher weg von Artefakten, Produkten, Objekten bin und eher hin zu Prozessen, die Dinge erschaffen, aber dann eben eher politische Entscheidungen und nicht Objekte, und mich darauf weiter konzentriert.
So, bei euch wäre es ja so, dass ihr im Grunde, also mit Methoden, die man zunächst mal eher soziologische Methoden nennen könnte, euch irgendwie ein gewisser Orte eben bemächtigt oder die im Grunde auch versteht, da reingeht. Und dann entsteht aber, und das finde ich eigentlich das Wunderbare dabei, doch in dem Prozess Gestaltung. Ja, also da ist eine Herangehensweise, ein Sarcelle zum Beispiel, das ist ein Pariser Brennpunkt, wie auch immer, ne, Stadt. Geht ihr da rein? Und dann ist hinterher irgendwie was gestaltet. Aber wo findet denn diese Schnittstelle da statt? Oder wie geht denn, diese Analyse, diese Empirie, diese Interviews, wo geht das über in eben auch ein dann wiederum in sich konsistentes und auch im Allgemeinen sehr attraktives Gestalten?
Ja, also ich glaube, dass wir haben ja eine School of Not Knowing, also die Schule des Nichtwissens gegründet. Und ich glaube, wenn, also da mal einen hohen Herrn zitieren darf, wenn wir schon in der Gruppe waren, Rolinatsch, es geht einfach um Haltung. Und die Frage ist eigentlich, und da haben wir einfach extrem viel gelernt, durch die Chance, dass wir einerseits unsere assoziative Arbeit, unsere Verein und Verbandarbeit Civic City haben, mit der wir radikale Projekte, kritische Projekte machen können, manchmal illegitime oder sogar illegale, und in denen wir in Kontexte gehen können, in denen wir über das hinausgehen, was wir schon wissen und wagen. Und wir haben natürlich auch immer Designbüros gehabt, erst Integral und dann jetzt das Dimia Omar, also das Designlaboratorium, mit dem wir größere Projekte machen, infrastrukturelle Projekte, Orientierungssysteme und Flughäfen, Museen und so weiter. Ich denke, das sind Dinge, die sind ja bekannt, aber interessant. Ich antworte auf deine Frage, wie das beide zusammenkommt, das halte ich für wichtig, weil das, was wir mit unserem, und das machen wir für jedes Projekt, in den Kontext gehen und erstmal nicht verstehen. Und das nicht verstehen, nicht als angstvoll betreiben, sondern radikal betreiben. Also auch desorientiert sind, noch keine Antwort haben und dann eigentlich relativ schnell in eine Prototypage gehen. Also sprich, was wir empfunden und gefühlt und wahrgenommen haben, in ein vorschlagendes Design zu übersetzen. Und da kommt vielleicht diese soziologisch-ethnologische Ansatz, das ist eben dieser Ansatz des Design relationell oder des Objet relationell. Das ist das relationale Objekt. Also wir gestalten etwas, zu dem man sich ins Verhältnis setzt. Du gehst in einen Kontext, in dem du selber fremd bist. Oder du machst dich fremd, weil der Fremde eigentlich einfach anders und sensibler wahrnimmt. Und dann fängst du eigentlich an, aufgrund dessen, was du vorschlägst, also aufgrund der Prototypage, zu begreifen, wie das Zusammenhang reagiert. Und darüber lernst du extrem viel, gemeinsam auch. Und dann kommen manchmal auch in der Aggression oder in der Befragung oder auch in der Destruktion, aber vor allen Dingen im Vorschlag als Reaktion, da entsteht dann, was ich denke, das wirklich partizipativ ist, nämlich, dass die Leute anfangen zu sagen, okay, also ich würde das aber so machen. Nee, aber so, also ist ja schön, was du machst und ich mag dich auch, aber jetzt schlage ich dir mal vor. Und in diesem, dass du schon was gemacht hast, dass du da stehst und pinselst, dass du morgens um 5 an dem Ort bist, wo die ersten Arbeiter losgehen und zwar nicht nur um 10 kommen und im weißen Anzug, sondern dich aussetzt. Und das geht manchmal auch bis zur Grenze des Ausgesetztsein, dass man auch also wir haben auch sehr viele Projekte, die erstmal an die Grenze des Scheiterns kommen. Aber das ist genau auch dieses radikal offen bleiben. Und ich glaube, was du jetzt genannt hast, wir bringen soziologische Ansätze, aber das Spannende ist eigentlich, dass die Multitüde der Bezüge, das ist vielleicht unser Luxus, dass wir auch außeruniversitär agieren. Also das ist genauso der Rap wie der, und zwar nicht der Rap als jetzt gehe ich mal in die Vorstadt, sondern das ist eine intellektuelle Referenz, die Inhalte generiert, die man einbeziehen kann, wie das Kinderbuch und die Poesie. Und aus ganz all diesen Offenheiten der Referenzen stricken wir gemeinsam eigentlich einen neuen Vorschlag. Und über diese Prototypagen kommt man zu Vorschlägen. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal innovativ oder anders, weil es extrem kreolisiert. Also es mischt sich einfach wirklich unser Wissen mit dem, was das Wissen ist. Und das ist vielleicht das letzte Wort. Das ist einfach das Erste, was wir machen. Und da komme ich auch mit meinem medizinischen Ansatz als Komplementärtherapeutin, der noch damit hineinkommt. Wir machen Ressourcenmapping. Also jedes System, und wenn es noch so ein Imaginario des Fragilen, des Kaputten hat, jedes System, das lebt, hat Ressourcen. Und die zu entdecken, zu verstehen, zu kartografieren und zu verbinden, ist eigentlich die Basis unseres Designvorschlags.
Der Zusammenhang ist für mich eben, das sagtest du auch gerade, der Vorteil des Außeruniversitären. Es gibt eben diesen Punkt des Aktivismus. Das spielt eine Riesenrolle, glaube ich, eben bei beiden. Und in Unterscheidung zu einem klassisch akademischen Forschungsprojekt. Also die, wenn du sagst, also es ist kein Forschungsprojekt, es ist Aktivismus, es ist auch ein politischer Wille dahinter, finde ich ganz wichtig. Es ist auch ein Wille zum Gestalten dahinter. Insofern ist es halt überhaupt nicht neutral. Und das scheint mir eben bei gestaltungszentraler Politik auch so zu sein, dass ihr ja nicht da neutral reingeht und sagt, ja, ja, wir erforschen jetzt mal irgendwie so wie so ein Studienprojekt irgendwas und damit wir die Fördergelder kriegen. Und wenn die Fördergelder weg sind, dann wird das Projekt abgehakt. Sondern ihr geht ja anders vor, Philipp.
Ja, also das ist, glaube ich, genau der Punkt, der für uns ironischerweise ein bisschen gedauert hat auch. Also wir haben uns zum Beispiel als junge Initiative gefunden und haben uns genau verloren in diesen Diskussionen, angeregt durch tolle Literatur und kluge Denkanstöße und immer weiter eingegraben, haben gemerkt, das ist totaler Quatsch. So funktioniert ja auch kein Designprozess, sondern natürlich ist es wichtig, sich den Orten, den Kontexten, in die man sich begibt, dem bewusst zu sein, ne? Also neutrales Design nie. Und deswegen ist es total wichtig, sich dann ein Bewusstsein für zu haben. Aber am Ende des Tages funktioniert es vor allem über diese, und das finde ich, hast du total schön beschrieben, Vera, wie ihr das macht, diese Naivität, an diese Orte zu gehen, an denen das passiert, was man gestalten möchte. Und sich dem auch erstmal einfach hinzugeben und da sozusagen keine Arroganz walten zu lassen, die irgendwie sagt, ich wüsste hier, wie es besser geht, sondern einfach zu gucken, so wie ich das halt mache irgendwie als Design. Ich gehe an den Ort. Der Ort weiß am Ende das meiste irgendwie über den Gebrauch und das muss ich sehen und das muss ich selbst erfahren. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich glaube, ich hätte einen Vorschlag, einen Prototypen, dann bringe ich den ein. Und dann gucke ich, wie reagiert jetzt diese Welt da drauf? Und dann wird es da was geben. Und das ist genau das, was wir auch als demokratische Gestaltungskulturinitiative in der Initiative für uns so ein bisschen definiert haben. Dieses Iterative und dieses kollaborative, gemeinschaftliche Gestalten. Denn letztlich ist Demokratie erstmal nichts anderes als einfach irgendwie eine Art des kollektiven Entscheidens. Natürlich gibt es da noch irgendwie ganz viele andere Sachen, die dahinter stehen, aber am Ende des Tages ist es erstmal nur eine Art und Weise, wie wir in einer Gruppe zu einer Entscheidung kommen. Und das auszunutzen, das versuchen wir mit der Gestaltungszentrale, indem wir halt auch einfach in den Kontext gehen und das mal ausprobieren. Natürlich mit Achtsamkeit. Also wir können da nicht einfach wie die Chaoten reinstürmen und irgendwie was völlig Neues machen, sondern wir müssen uns dem annähern.
Okay. Das Einzige, also was ich ganz wichtig finde, ist, dass es, also mit dem wir da reingehen, ist nicht Naivität. Ich weiß, was du meinst, Philipp, aber unvoreingenommen und nicht wissend. Das ist ein wirklich ganz wichtiger Unterschied, weil oft die Designer in diese Orte kommen und noch, wir nennen das Mise en Blanc, oft zwar helfen wollen, aber nicht sozusagen in einer Voreingenommenheit, aber natürlich wissend. Also wir haben natürlich ein ganzes Paket. Wir sind nicht naiv. Wir gehen dahin, wir wissen um unsere Rolle, wir verstehen unser Privileg und so weiter. Aber die Frage ist sozusagen, wie geht man mit dem vor Ort um und bleibt offen? Und da treffen wir uns wieder. Ich bin einfach wortsensibel, weil die Naivität finde ich ganz, ich weiß, was du meinst, deswegen finden wir uns da sicher. Aber ich finde es eine ganz, kann ganz gefährlich sein, weil viele genau, nämlich Authentizität, Naivität und dann, ich vergesse alles, was ich weiß, das ist eben nicht das Nichtwissen, sondern ich weiß sehr wohl, aber ich bewerte nicht sofort, sondern ich gehe offen hin und versuche zu verstehen und versuche zumindest erstmal mich auch zu destabilisieren. Und das ist eigentlich interessant. Also du brauchst ausreichend Stabilität, um dich zu destabilisieren, um auch dein Wissen zu transformieren.
Ja, wunderbar. Ich meine, für mich war das jetzt irgendwie ein Auftakt für eine Art von Gesprächen. Also die Praxis ist dabei der entscheidende Punkt. Also ich glaube, dass eben auch für die Hörerinnen wichtig ist, dass sie verstehen, also was für eine Praxis das hat. Also man kann es theoretisieren und kann diese theoretischen Texte lesen, aber ohne Praxis gibt es keinen Sinn. Und dann ist auch die Verbindung zum Design nicht wirklich gewährleistbar. Von daher würde ich jetzt an der Stelle mal abmoderieren. Würde euch bitten, mir nochmal sozusagen zum Thema Demokratie, also weil das eben jetzt hier im Gespräch auch so stark wurde, nochmal ein Statement dazu abzugeben oder vielleicht auch eine definitorische Überlegung zu dem, was denn Demokratie im Verhältnis zu Design sei. Also was ist Demokratie im Verhältnis zu Design? Das ist nicht umgekehrt, sondern in dieser Richtung. Und vielleicht fangen wir mit dem Philipp an.
Also für mich ist sozusagen Demokratie erstmal das System, in dem wir leben und auch leben, weiterleben wollen. Es bestimmt das gemeinschaftliche Beisammensein. Und für mich als Designer ist das Demokratische eine Art von Selbstverständnis, wie ich an Themen arbeite, wie ich gestalte. Und das beinhaltet vor allem eben das Gemeinschaftliche, das Kollaborative und auch das Selbstpositionierende. Und das ist, glaube ich, das, was Svere auch sagen wollte oder was ich jetzt besser verstanden habe, dass sich dem Bewusstsein, wo man ist und in welchem Kontext man auch steht.
Also wenn du mich nach Demokratie fragst, dann antworte ich, was ist Design? Also wir haben ja den Titel Redesign Democracy gewählt, weil es uns darum geht, dass wir die Kraft, die das Design hat, zu repräsentieren, zu transformieren, Form zu geben, Form zu hinterfragen, wegzunehmen, Design der Subtraktion, dass das Design uns helfen kann, zu präzisieren, was wir mit Demokratie meinen und vielleicht auch eine Rolle dabei spielen, und das ist das Zentrum, Demokratie heißt die Herrschaft der Bürger. Aber dafür braucht man einen mündigen, einen planetär denkenden, einen sozial und nachhaltig denkenden Bürger. Und wenn Design eine Rolle spielen kann, diesem Bürger erstmal mit auf dem Weg zu helfen und zweitens ihm dann noch Instrumente in die Hand gibt, dass wir eine solche planetäre, sozial, nachhaltig und gerechte Welt schaffen, dann glaube ich an die Disziplin, mit der ich als Soziologin und Ethnologin arbeite, weil sie eben genau diese Kräfte hat. Und auf die freue ich mich einzusetzen, wir haben sie nötig.
Ja, wunderbar. Wir werden das ja alles in 2026 eben am Rahmen der World Design Capital Frankfurt-Rhein-Main noch hören, diskutieren und eben auch hoffentlich eben in kleinen und großen Gruppen auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Es war auf jeden Fall für mich ein sehr guter Auftakt, weil wir haben ja diese ersten Sendung von dem BD-Cast jetzt einfach mal ein paar Ideen in den Raum stellen wollen und zwar so, dass sie auch verständlich sind. Und ich denke, das ist beides gelungen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank an dich, dass du uns auch verbunden hast. Alles Gute.
Vielen Dank.
Ciao.
Das waren Gesche Joost sowie Vera Bauer und Philipp Cartier im Gespräch mit Georg-Christoph Bertsch. Wenn ihr weitere Infos braucht, schaut in die Shownotes oder meldet euch direkt im WDC-Office in Frankfurt. Alle Kontaktdaten findet ihr unter wdc2026.org. Wir wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure WDCast und DDCast Redaktion.